Wie gerne will man doch als Mensch manchmal den Moment festhalten. So wie auf dem Bild, was der Rolf uns jetzt gleich zeigen wird. Wink mit dem Zaunpfahl. Ich weiß nicht, ob ihr auch mal jung wart und so unvernünftig wart, um so etwas zu machen. Einen Moment festzuhalten. Heutzutage macht man das ein bisschen moderner. Da sieht das vielleicht so aus. Oder vielleicht macht man das ein bisschen professioneller. Wie zum Beispiel in Hollywood, da macht man das so. Oder man macht das ganz romantisch. Vielleicht so. Den Moment festhalten, weil der Moment so besonders schön ist, so intensiv. So besonders. Welchen Moment würdest du gerne festhalten? Das ist so menschlich, so nachvollziehbar und doch manchmal so anders, als Gott funktioniert und denkt und handelt. Fest und also deutlich wird das für mich in der Bibel an zwei Stellen. Die eine kurze Geschichte. Jesus geht mit drei seiner Jünger hoch auf den Berg und oben da passiert etwas ganz Besonderes. Sie erleben Gott ganz intensiv und ganz deutlich. Da ist etwas ganz Faszinierendes. Und anstatt den Moment zu genießen, was sagen die Jünger? Lasst uns Hütten bauen und hier wohnen. Den Moment festhalten. Oder im Alten Testament, da gab es eine Stiftshütte. Habt ihr bestimmt schon mal gehört. Das ist so das Allerheiligste. Da, wo Gott gegenwärtig war, da war der Altar mit so Tüchern und Teppichen und allem drum und dran. Da hat Gott gelebt, aber das war ein Zelt. Aber dem Mensch war das Zelt nicht gut genug. Der Mensch, dem war das nicht prachtvoll genug. Der Mensch wollte einen Tempel. Wollte Gott festhalten, an einen Ort festhalten. Gott hat das anfangs nicht so wirklich gewollt, aber sich überreden lassen. Etwas festzuhalten, absolut menschlich und doch irgendwie an Gott vorbei. Festhalten, was nicht festzuhalten ist. Einfassen, was unfassbar ist. Etwas regeln, was außerhalb unserer Regeln spielt. Gott ist nicht festmachbar. Gott ist nicht greifbar, Gott ist nicht fassbar und auch gar nicht regulierbar. Gott ist flüchtig. Dieses Wort hat ein Referent bei einer Tagung gebraucht, wo ich diese Tage war, und ich finde das ganz passend. Flüchtig nicht in Form von abwesend oder fliehend flüchtig, sondern flüchtig mehr aus der Physik und der Chemie. Wenn eine Flüssigkeit oder ein Feststoff sich in Gas auflöst, dann nennt sich das flüchtig. Das kennt man aus dem Wassertopf. Wenn man den zum Kochen bringt, dann wird das Wasser Wasserdampf. Flüchtige Stoffe brauchen diese Hitze gar nicht. Wasserstoff zum Beispiel würde hier in diesem Raum sich sofort verflüchtigen. Das gäbe es gar nicht als Flüssigkeit. Es ist immer noch da, aber halt als Gas. Aber Gas heißt ja nicht, dass es nicht da ist, nur ist es unsichtbar, ungreifbar, nicht fassbar. Der flüchtige Gott, für uns Menschen, die wir gerne Dinge festhalten wollen, fassen wollen, eine Herausforderung. Und die Bibelgeschichte, die ich euch heute erzähle, die handelt von diesem flüchtigen Gott und wie dieser flüchtige Gott einem Menschen begegnet und was dabei passiert. Ihr könnt das sehr gerne heute Nachmittag mal im Original nachlesen. Ich erzähle es euch heute nur nach. Das Ganze steht in 1. Mose 16, Genesis 16. Und die Hauptperson dabei ist Hagar. Hagar, die Sklavin von Abraham und seiner Frau Sarah. Hagar erlebt eine unglaublich große Ungerechtigkeit. Sie wird missbraucht. Ich weiß, es ist ein hartes Wort und ich weiß, damals wurde das wahrscheinlich nicht Missbrauch genannt, sondern es war gängige Praxis, aber Ich muss gestehen, ich finde heute kein anderes Wort dafür. Weil Sarah, die Frau von Abraham, keine Kinder bekommen konnte, schlief Abraham mit der Sklavin von Sarah, mit Hagar. Ob sie das wollte oder nicht, das wurde nicht gefragt. Und das Kind, was dabei rauskommt, das gehörte nicht Hagar, sondern das sollte den Namen von Sarah tragen. Sollte das gemeinsame Erbe sein von Sarah und Abraham. Ich finde dafür keine anderen Worte als Missbrauch. Und so geht es weiter. Sarah behandelt ihre schwangere Sklavin herablassend und hinterhältig. Sie sieht in diesem immer größer werdenden Babybauch nur ihre eigene Schmach, dass sie ja selbst keine Kinder bekommen kann. Und sie lässt ihr eigenes Minderwertigkeitsgefühl an Hagar aus. Egal, wie wir uns das erklären, das ist eine zum Himmel schreiende Ungerechtigkeit, die da passiert. Dass Hagar da ausbricht, dass sie flieht, das wundert mich nicht. Was mich wundert, ist, dass sie in die Wüste flieht. Das ist Selbstmord auf Raten. In die Wüste zu fliehen, da ist Hunger und Hitzetod fast vorprogrammiert. Und es ist ein erstes Wunder, dass sie in dieser lebensfeindlichen Wüste einen Brunnen findet. Eine Oase inmitten aus diesem Meer aus Sand und Hitze. Und das zweite Wunder, das ist noch viel größer. An diesem Brunnen begegnet ihr Gott in Form eines Engels. Ihr, der Sklavin, dem Missbrauchsopfer, ihr, der Frau, der Ausländerin, Gott begegnet Hagar. Und das ist vielleicht der erste Punkt für heute. Der flüchtige Gott macht sich erfahrbar. Gott hätte das nicht tun müssen. Für ihn gab es keinen Zwang dafür. Hagar wäre nicht die erste entflohene Sklavin gewesen, die in der Wüste verdurstet. Gott macht das aus freien Stücken. Er, der unfassbare Gott, der allmächtige Weltenlenker, der liebende Erschaffer des Universums, er, der unsichtbare und flüchtige Gott, er macht sich greifbar, erfahrbar für Hagar. Vielleicht, weil wir Menschen das dann und wann brauchen. Wir sehen, wir schmecken, wir fühlen, wir riechen. Das sind unsere Sinne. Damit nehmen wir auf, damit nehmen wir wahr und Gott kennt uns. Gott hat uns so geschaffen. Und weil er uns kennt, macht er sich uns immer wieder erfahrbar. Der unsichtbare Gott zeigt sich. Der flüchtige Gott wird wahrnehmbar. Aus freien Stücken wird er erfahrbar, weil wir ihm wichtig sind. Und ich frage mich, wann habe ich Gott das letzte Mal erlebt? Wann habe ich Gott das letzte Mal gespürt, ihn das letzte Mal erfahren? Hagar hat ihn wahrscheinlich noch nie zuvor erfahren. Sie ist eine Ausländerin. Sie hatte ihre eigenen Götter, ihre eigene Religion. Und doch erfasst sie diese Situation ganz schnell. Sie erkennt, dass dies der einzig wahre Gott ist und fasst das in Worte und sagt: Du bist der Gott, der mich sieht. Und sie spricht laut aus, was sie für sich erkannt hat und sagt: Ich habe dem hinterhergesehen, der mich angesehen hat. Und es ist wie so oft in den Geschichten der Bibel, und das kenne ich aus meinem Leben auch, die Begegnung mit Gott, die erkennt man oft erst im Nachhinein. In der Situation selbst, da hat man gar nicht den Blick dafür, da lebt man vor sich hin, da ist der Alltag so voll und so intensiv, aber im Nachhinein merkt man, was da passiert ist. Da dämmert es einem. Als würde sich der Nebel lichten, sieht man nun klar, was vorher geheimnisvoll war. Gott ist ihr begegnet. Und das ist dein zweiter Punkt für heute. Erfahrungen können benannt werden, lassen sich aber nicht festhalten. Erfahrungen festhalten zu wollen, ist wie ein Klammergriff um die Zeit. Menschen, die Liebgewonnenes festhalten wollen, die die alte Zeit wiederhaben wollen, klammern sich fest und werden starr und steif. Denn eine Begegnung ist vergänglich. Erfahrung ist vergänglich. Sie festhalten zu wollen, macht die Erfahrung nicht lebendig. Von Hagar können wir lernen, dass Erfahrungen dann an Wert gewinnen, wenn wir sie benennen. Wenn wir zurückschauen und erkennen, verstehen, ja, hier ist etwas Besonderes passiert. Das war etwas Göttliches, was hier passiert ist. Ja, das war ein, wie sagen wir so gerne, ein Himmelreichsmoment. Da ist etwas passiert. Ich bin Gott begegnet. Dieses Benennen, das stärkt die Erinnerung und macht sie zu einem wertvollen Schatz. Denn aus dieser Erfahrung ist eine lebendige und lebensfördernde Einsicht entwachsen. Und ich frage mich, nicht nur, wann bin ich das letzte Mal Gott begegnet, sondern was ist daraus passiert? Habe ich es erkannt? Konnte ich es benennen? Ein drittes und letztes. Mit dem flüchtigen Gott unterwegs zu sein, heißt selbst beweglich zu bleiben. Gott begegnet Hagar hier an diesem Brunnen. Und das ist ein so eindrückliches Erlebnis, dass sie diesem Brunnen einen neuen Namen gibt. Der Brunnen des Lebendigen, der mich sieht. Sie tauft diesen Ort um mit einem neuen Namen. Und diesen Ort, den verbindet sie nun mit dieser Gottesbegegnung. Diesen heiligen, einzigartigen Moment, den hat sie an diesem Brunnen erlebt. Was würde näher liegen, als für immer an diesem Brunnen leben zu wollen? Sozusagen Zelte aufschlagen, Häuser bauen, sich niederlassen, den Moment festhalten. Bei einem Brunnen in der Wüste ist für das Lebensnotwendige gesorgt. Wasser ist da und wo Wasser ist, da gibt es auch Pflanzen und Tiere. Hagar hätte hier ohne weiteres bleiben können. Sie hätte ganz so wie die Jünger auf dem Berg sagen können, komm, wir bauen hier Häuser, wir bleiben hier. Lasst uns das Gute, was wir haben, festhalten, den Moment anhalten, uns niederlassen. So wie wir Menschen es gerne tun. Aber Hagar macht das nicht. Sie wird von Gott weitergeschickt. Das ist nicht dein Platz, Hagar, sagt Gott. Ich habe etwas anderes für dich vorgesehen. Und schauen wir auch weiter im Verlauf der Bibel, dieser Brunnen, der spielt da gar keine so große Rolle. Da lebt später Isaak ein paar Jahre, aber danach gerät er in Vergessenheit. Dieser Moment der Gottesbegegnung, der ist flüchtig. Der lässt sich nicht festhalten und auch nicht an einen Ort binden. Gott ist flüchtig, Gott ist beweglich. Und wer mit Gott unterwegs sein will, muss selbst beweglich bleiben. Ich habe dazu am Anfang ja schon dieses Bild von dieser Stiftshütte gebraucht. Gott in einem Zelt. Ich finde das so sinnbildlich. Da ist Gott nicht in einem Haus, wo mit Steinen starr steht und in den nächsten 100 Jahren steht. Nein, Gott selbst hat sein Volk angewiesen, ich will nicht in einem Haus leben, ich will in einem Zelt leben, weil ein Zelt mitwandern kann. Der Campinggott, der mitgeht, mitzieht, den man einpackt und wo man hinkommt, wieder auspackt, der immer dabei ist. Wir versuchen auch heute immer wieder Gott und sein Wirken festzuhalten. Wir bauen Institutionen, wir bauen Regeln und Gemeindeordnungen, wir bauen Kirchgebäude, Altäre, Orgeln, wir haben Strukturen und feste Abläufe. Ich will nicht sagen, dass das falsch ist. Hätten wir kein Gebäude, würden wir heute im nasskalten Regen sitzen. Das wäre nicht schön. Aber ich frage mich, was heißt das, im Glauben und innerlich beweglich zu bleiben, auch als Gemeinde? Jetzt bei der Klausur, von der Anna berichtet hat, da haben wir genau das überlegt. Was heißt das, beweglich zu sein, um mit Gott mitziehen zu können? Was macht uns im Kern als Gemeinde aus und wo wollen wir als Gemeinde hin? Ich finde das wichtige Überlegungen, zum einen für einen persönlich, innerlich beweglich zu bleiben, um mit Gott mitgehen zu können, aber auch als Gemeinde. Da bin ich gespannt, was Gott noch mit uns vorhat, wohin sein Weg noch geht und wie wir noch mitziehen werden mit ihm. Amen.